Ja, Shalom, ihr Lieben. Bevor ich aber so richtig loslege, wollte ich einfach nochmal Werbung machen für den 26.03. Ich weiß, das ist noch ein bisschen hin, aber ich weiß, dass einige auch gerne schon früh Termine klar machen. 26.03. ist ein Sonntag. Da wird Jurek Schulz hier sein und predigen. Du hast heute Morgen was vorgelesen, wir haben es alle gehört. Und in dem Vorlesen habt ihr gemerkt, wie komplex dieses Thema ist mit dem Ölbaum. Und da ist von Einfropfen die Rede und dass es eine Wurzel gibt, die uns trägt. Und das ist so komplex, für dieses Thema muss ein Profi ran, deshalb kommt Jurek. Ja? Nun wisst ihr, was am 26.03. Thema sein wird. So, nun steige ich mit euch aber ein. Wozu Israel? Das war eine Bitte, die mir zugetragen wurde und ich habe es jetzt aufgegriffen. Wozu Israel? Was habe ich als Christ mit Israel zu tun? Muss ich mich überhaupt noch heutzutage damit auseinandersetzen? Ich weiß, Diskussion über Israel, boah, das kann schon ganz schön die Gemüter erhitzen, gerade wenn es um die Politik geht. Auch wenn man auf soziale Ungerechtigkeiten guckt, es gibt da sehr, sehr viele hohe Mieten. Kein Mieterschutz. Man kann da so auf die Straße gesetzt werden. Sehr hohe Lebenserhaltungskosten. Ich weiß nicht, wer das mit den Joghurts mal mitgekriegt hat, dass Werbung gemacht wurde. Kommt nach Berlin, hier sind die Joghurts um einiges billiger. Und auch Korruption kann man entdecken. Alles kein Thema. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das die menschliche Seite ist. Mein Anliegen ist es heute, euch zu zeigen, wie Gott über Israel denkt, wie Gott Israel sieht. Wie ist also das geistliche, biblische Verhältnis zu Israel? Und da wir als Christen uns geistlich-biblisch ausrichten sollen, kann ich nur sagen, geht das Thema Israel aus Gottes Sicht uns etwas an. Aber wo beginnt denn eigentlich schon Gottes Geschichte mit Israel? Eigentlich schon mit der Person Abrahams. Ich möchte ein bisschen aus Abrahams Umfeld erzählen, damit ihr das so ein bisschen erfasst, was da eigentlich so an Wunder abgegangen ist. Der Vater von Abraham war ein Götzenanbeter. Der Mondgott Zin wurde von ihm verehrt und er hat danach also auch die Familiennamen ausgesucht. Also Abrahams Umfeld, müsst ihr euch vorstellen, war also durchtränkt von Götzenfiguren und Ritualen. Und er lebte in dem Gebiet Ur. Das war also damals eine pulsierende Welt und Tempelmetropole, allein nur zur Anbetung also dieses Mondgottes. Und der Vater von Abraham stellte also diese Götzenfiguren sogar selber her. Irgendwann zogen sie dann von Ur nach Haran, aber selbst Haran war eine Gegend, wo also auch der Mondgott vorhanden war. Und nun müsst ihr euch das so vorstellen, Abraham in diesem Umfeld dieser okkulten Kultur. Und da hinein geht auf einmal der Ruf von Gott an Abraham. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Götter der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das Land, in das er ziehen sollte, war Kanaan, das Land Israel. Und Abraham vertraute Gott und gehorchte. Und mich berührt es immer jedes Mal. Gott schaut in die Herzen der Menschen. Ja, da wo Abraham lebte, es war eine okkulte Umgebung, aber Abraham, sein Herz, Gott gefiel dieses Herz und er sprach zu diesem Herzen. Er wusste, dass da eine Antwort käme. Ja. Er wusste, dass da Vertrauen schlummerte, dass eine Basis für Gehorsam schenkte. Vertrauen, das zum Glauben wurde. Da dieser Gott der einzige wahre Gott ist und nicht der Gott der Götzen seiner Heimat, konnte er diesen Weg gehen und in diesem Weg, den er mit ihm ging, lernte er das immer mehr kennen, dass Gott dieser einzige Gott war und ist. Und die Beziehung zwischen Abraham und Gott, die wurde nachher so inniglich, das muss man sich vorstellen, dass es dort schon heißt, Abraham wurde zum Freund Gottes. Was für uns heute so selbstverständlich ist. Ja, Gott ist mein Freund, Jesus ist mein Freund. Mit ihm gehe ich durchs Leben. Ja, das ist damals Abraham passiert. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist allerdings, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Und dieser Bund ist sich, in sich ist etwas ganz Besonderes. Abraham ist zwar der Vertragspartner, aber die Durchführung des Bundes vollzieht Gott alleine. Und warum macht Gott das? Warum vollzieht Gott diesen Bund allein? Gott weiß, dass Abraham Mensch in seiner ganzen Sündhaftigkeit und Fleischlichkeit ist. Abraham könnte daher also auch in seiner Schwachheit diesen Vertrag brechen. Und das hätte damals tatsächlich den Tod von Abraham bedeutet. Aber Gott wollte, dass dieser Vertrag unumrückbar bliebe. Und daher vollzog Gott diesen Vertrag alleine. Und viel, viel später wird es einen ähnlichen Bund geben. Ein Bund, den Gott allein vollzieht, damit er auf ewig rechtskräftig bleibt. Nämlich Jesus, Gottes Sohn, am Kreuz. Zurück aber zu dem Bund mit Abraham. Dieser Bund beinhaltet, aus Abraham wird ein großes Volk hervorgehen. Das Volk wird das jüdische Volk werden und es wird ein Land auf ewig besitzen, nämlich Israel. Und Abraham wird zum Segen für alle Nationen der ganzen Welt. Es ist ja also schon durch Abraham der Grundbaustein für das Volk Israel gelegt worden. Aber was auch wichtig ist, die Sichtbarmachung von Gottes Rettungsplan für die Welt, für die Nation, die uns durch Jesus geschenkt wurde. Und diese drei Punkte, dieses Versprechen, das haben also auch Isaak und Jakob bekommen. Wir wollen uns Jakob angucken. Jakob erhält von Gott den Namen Israel und dazu die Zusage dieser drei Punkte, die ich euch erzählt habe. Wir wissen, dass Jakob der Vater von 12 Söhnen ist. Sie tragen Namen wie Ruben, Dan, Benjamin, ich möchte nicht alle aufzählen, ist uns allen bekannt. Und diese 12 Söhne werden also zu den 12 Stämmen Israels. Als Jakob merkt, dass er sterben muss, gibt er jedem dieser 12 Söhne einen persönlichen Segen. Wir wollen uns einen Segen davon angucken, nämlich den von Juda. Hinter mir seht ihr ein Glasfenster, das hat Marc Chagall gemacht. 12 Stämme, 12 Fenster, ihr könnt sie bewundern in Jerusalem, wenn ihr mal nach Jerusalem fahrt. In den Hadassah-Kliniken in der Synagoge sind sie zu sehen. Und Jakob spricht einen Segen über Juda aus. Du wirst deine Feinde besiegen. Mein Sohn, du gleichst dem jungen Löwen. Der Löwe ist im unteren Teil des Fensters zu sehen. Ich muss gestehen, Wolfgang und ich das erste Mal uns dieses Fenster anschauten, haben wir schon überlegt, ist das jetzt der Löwe oder ist er das nicht? Also künstlerische Freiheit ist hier durchaus vorhanden, kann ich dazu nur sagen. Aber es soll im unteren Teil des Fensters der Löwe sein. Und oben, ganz oben, seht ihr die Krone über diesen Händen, über die, diesen ausgestreckten Händen, ja? Und die Krone zeigt also eine königliche Würde, sie weist darauf hin. Weil aus dem Stamm Juda kommen die Könige David, Salomo und später Jesus. Ja, Jesus stammt also aus dem Stamme Juda. Und Jakob sagt weiter, nur dir gehören Thron und Zepter, dein Stamm wird stets den König stellen. Und diese Hände, die ihr da oben seht, das soll also das darstellen, einmal im Jahr, das wird auch beschrieben in der Bibel, spricht der König vor dem Volk Israel einen Segen aus. Und das sind also diese segnenden Hände von dem König. Und beim Löwen selber, das Blaue, das soll also Jerusalem darstellen. Und das Rote, es ist sehr auffällig, dass es ein rot durchtränktes Fenster ist, das soll ein Anklang sein an die Purpurmäntel der Könige. Aber Jakob, der Segen geht noch weiter. Nicht nur, dass die Könige gestellt werden, es kommt also was ganz Wichtiges. Er sagt, dein Stamm wird stets den König stellen, bis zum Kommen des Shiloh, dem alle Völker gehören werden. Shiloh, ein ganz altes Wort, klingt ein bisschen fremd. aber es soll stehen für Held und Friedensbringer. Und in der jüdischen Welt ist das Wort Shiloh grundsätzlich eine Verbindung mit dem Messias. Und wir wissen, der Messias ist Jesus. Das Kommen von Jesus ist also hier in diesem Segen von Jakob also schon angekündigt. Er ist also Jesus in dem Bund schon mit enthalten, der Israel von Gott gegeben wurde, als es hieß, und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das Heil Jesus wird in dem Volk Israel vorbereitet. Aus dem Stamm Juda wird Jesus hervorgehen. Und das bestätigt sogar das Zweite Testament. Bevor man überhaupt also ins Matthäusevangelium eintaucht, steht da im Stammbaum von Jesus: Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, ein Nachkomme des Königs Davids und Abrahams. Und ihr Lieben, seht ihr also, wie das Erste und das Zweite Testament sich gegenseitig bestätigen und ineinander greifen. Jakob spricht den Segen über Juda aus, da wird schon Shiloh genannt, der Messias. Und bevor überhaupt das Zweite Testament beginnt, in Matthäus steht dann, ja, Jesus, ein Nachkomme Davids und Abrahams. Was ist das Nächste? Wir kommen zur Auserwählung Israels, 5. Mose 7,7. Daran ist Gott in seiner Aussage sehr deutlich in Verbindung mit Israel. Er sagt: Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutsamer wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern, weil er euch liebt. Sondern, weil er euch liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. Was du siehst. Ich möchte noch einmal herausheben, dass Gott von Anfang an bis zur Offenbarung ein Gott der Liebe ist. Seine Liebe war es, weshalb er Israel auserwählt hat. Und seine Liebe hat uns auserwählt. Ja? Wenn wir also die Auserwählung Israels in Frage stellen, müssen wir uns zuerst über Gottes Liebe Gedanken machen. Wenn ich die Auserwählung Israels in Frage stelle, stelle ich nicht dann auch Gottes Liebe in Frage? Durch die Geschichten im Ersten Testament wissen wir, dass Israel Gott oft enttäuscht hat. Nämlich immer dann, wenn es nicht nach seinen Weisungen gelebt hat. Lebten sie in den Weisungen, ging es dem Volk gut, dann hatte es Segen, Frieden, gute Ernten und dergleichen. Wandten sie sich von ihrem Gott ab, dann nahm Gott auch seinen Segen zurück. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Er litt unter diesem Zustand. Er schickte seine Propheten, die zu Israel reden sollten. Sie sollten von Gottes Plan der Liebe erzählen, dass der Messias kommen wird, aber es auch zurechtweisen. Aber das Entscheidendste war, dass ihre Herzen verändert werden sollten. In Hesekiel steht: Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht, und werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Weisungen beachten und befolgen. Auch das ist wieder eine Prophetie, die nur Jesus erfüllen kann. Durch ihn und in ihm werden Herzen verändert. Und die Propheten machen weitere Ankündigungen über die Person des Messias, über Jesus. Die Propheten im Ersten Testament. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Das steht in Jesaja. Blinde sehen, Lahme gehen. Jesaja. Er wird das Opferlamm sein. Öffentlich auf einem Esel in Jerusalem einreiten. Er wird zum Eckstein. Jesus musste dies alles erfüllen, um vom Volk Israel als Messias erkannt zu werden. Er musste die Ankündigungen der Propheten erfüllen. Er musste aus dem Stamm Juda kommen, ein Nachkomme des Königs Davids sein. Er musste ins jüdische Volk hineingeboren werden, um zu erfüllen und sagen zu können, seht ihr, ich bin das, ich bin Gottes Sohn, ich bin der, von dem geschrieben steht. Er hätte also nie, nirgendwo sonst auf der Welt hineingeboren werden können, als in Israel. Aber unser Gott ist ein großer Gott. In diesem Ganzen, was ich euch erzählt habe, gibt Gott doch selber Zeugnis von sich. Diese Ankündigung, die er ausgesprochen hat, er erfüllt sie. Und dadurch, dass unser Gott dies wahr macht, zeigt er, dass er seinen Rettungsplan für die Welt nie aus den Augen verloren hat. Und dass er immer noch lebt und regiert. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Jesus. Jesus ist gesandt zu den verlorenen Schafen Israels und zur Errettung der Völker der Welt und der Nationen. Hinter mir seht ihr ein Foto, das zeigt archäologische Funde mit dem urchristlichen Zeichen. Man hat die erst entdeckt 1994 auf dem Zionsberg in Jerusalem, also recht spät, 1994. Aber ich liebe dieses Zeichen, denn es ist entstanden, als die Apostel in die Welt hinausgesandt wurden, um von Jesus zu erzählen. Und messianische Juden, ich erkläre nochmal den Begriff für die, die so ganz neu dazu gestoßen sind. Messianische Juden sind also Juden, die Jesus für sich als den Messias gefunden und entdeckt haben und mit ihm leben. Im Grunde genommen können wir sagen, diese 12 Apostel, die Jesus um sich herum hatte, dass das messianische Juden waren. Ja? Also in Jerusalem trafen sich messianische Juden und Christen. Und diese Gruppe dieser Menschen, die sich dort getroffen hatten, also diese Gemeinschaft zwischen messianischen Juden und Christen, sie wurden die Jerusalemer Urchristen genannt. Ja, und wozu trafen sie sich? Natürlich, um Gemeinschaft zu haben und Gottesdienste zusammen zu feiern. Ja, und das wurde ihr Zeichen, dieses urchristliche Zeichen. Machst du mal das nächste? Das Kreuz, so wie wir das nämlich kennen, das kam also erst viel, viel später, ungefähr 300 Jahre später. Hinter mir seht ihr den Leuchter, da sieht man das urchristliche Zeichen noch ein bisschen besser. Oben ist die Menorah, das ist das Symbol also für die messianisch-jüdische Seite. Unten seht ihr den Fisch, also mit dem Schwanz nach oben, der Fisch. Das ist das Zeichen damals für die Christen gewesen. Aber was passiert in der Mitte? Der Fuß von der Menorah mit dem Schwanz des Fisches verschmilzt zum Davidstern. Und der Davidstern ist grundsätzlich ein Symbol des Messias, ein Symbol von Jesus. Und deshalb liebe ich dieses Zeichen so sehr. Es ist ein Verschmelzen. Wir gehören zusammen. Die messianischen Juden und Christen, Jesus, durch Jesus und in Jesus kann nur dieses Verschmelzen passieren. Wir wissen, dass eine Mehrheit des jüdischen Volkes damals, also gerade auch die Elite, Jesus abgelehnt hat. Auch das ist heute immer noch der Fall in Israel. Obwohl zurzeit viele messianische Gemeinden in Israel entstehen, da ist also sehr viel in Gange. Aber auch dieser Zustand, dass Israel immer noch Jesus ablehnt, wird auch von Gott beschrieben. Und zwar nämlich in Römer 11. Da sagt er nämlich, das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den Völkern zu Jesus gefunden hat. Und Impace, ihr seid wieder da, eure Bibelarbeit, euer Dienst, den ihr gemacht habt, diese Übersetzung der Bibel, ihr habt mit dazu beigetragen, dass also die Anzahl der Menschen, der Völker, die Jesus kennen sollen, finden sollen, dass die also immer mehr werden, dass also das Kommen von Jesus vorbereitet werden kann. Das finde ich also, das ist so ein ganz aktives Beispiel, ich finde das so toll. Aber es geht weiter. Die bestimmte Anzahl von Menschen aus den Völkern soll zu Jesus finden. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Was heißt es denn für Israel, gerettet werden? Das heißt, sie werden ihren Messias erkennen. Sie werden Jesus erkennen. Und aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Ihr Lieben, das ist eine Brisanz. Dieser Satz, der steht also im Zweiten Testament. Das ist nicht das Erste Testament, das ist das Zweite Testament, das ist Römer. Dieser Satz hält uns nochmal wieder vor Augen, dass die Auserwählung Israels auch im Zweiten Testament immer wieder neu bestätigt wird. Und dieser Abschnitt zeigt auch, dass wir weiterhin mit dem jüdischen Volk verbunden sind. Israel geht uns etwas an. Ich möchte kurz meine Geschichte erzählen. Es war nicht so, dass ich von Anfang an Israel begeistert war. Meine erste Reise war sogar so, dass es durch negative Eindrücke, dass ich gedacht habe, boah, nee, fahre ich nicht wieder hin. Gott, das ist dein Ding, dein Land, dein Volk, deine Probleme. Ich nicht. Nö, ich fahre da nicht wieder hin. Aber Gott ist mir begegnet. Er hat gearbeitet. Und er hat so an mir gearbeitet, dass eins auf einmal mir klar wurde. Diese ganze Nummer, die hat mit Liebe zu tun. Ich musste Gott um Liebe bitten für sein Volk. Was danach kam, wusste ich nicht. Dass ich jetzt hier stehen würde, wusste ich nicht. Kann gefährlich sein. Gebete können gefährlich sein, kann ich dazu nur sagen. Aber das Ding hat mit Liebe zu tun. Das Zentrale ist einfach Liebe. Machst du das nächste Foto, bitte? Ja, hinter mir seht ihr ein Bild. Das heißt, sie gehören zusammen. Und das hat ein russischer Neuwanderer in Jerusalem gemalt, 1991. Sein Name ist Viktor Stiefelberg. Und wie ihr seht, sind hier zwei Menschen abgebildet. Und diese beiden Menschen begegnen sich hier. Sie sollen aber ausdrücken, dass sie anfänglich mal eins gewesen sind. Und das erkennt ihr an dem Gewand. Auf der rechten Seite seht ihr in dem hellen Bereich des Gewandes ein Kreuz. Und die linke Person hat in dem hellen Teil des Gewandes unten den Davidstern. Und so wie sie sich jetzt gegenüberstehen, ist es also eine Neubegegnung. Sie finden wieder zusammen und hinter ihnen ist ein Weg zu sehen, den sie gemeinsam beschreiten werden. Ein Weg, der zum Ziel führt und dieser Weg, das Ziel kann nur Jesus sein. Und im Hintergrund seht ihr noch Menschen, so schattenhaft dargestellt. Das soll ein Symbol für diejenigen sein, die nicht auf diesem gemeinsamen Weg sind. Sie werden sich weiterhin fremd und feindlich gegenüberstehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mit Israel sind wir sogar durch Gott familiär miteinander verbunden. Liebe verbindet, schafft Begegnung, treibt Hass aus und Unverständnis. Israel ist von Gott geliebt und bleibt sein auserwähltes Volk. Sein Herz möchte, dass ganz Israel den Messias findet, dass sie ihn erkennen und herbeirufen. Gelobt bist du, der da kommt im Namen des Herrn. Und wir dürfen als Christen Israel zur Seite stehen bei dieser schweren Geburt. Das ist eine schwere Geburt. Und wir dürfen sie lieben und aus dieser Liebe heraus dürfen wir für Israel beten. Ich möchte kurz mit uns jetzt zusammen beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe unverwechselbar ist. Dass deine Liebe ewig ist. Ich danke dir, dass deine Liebe so echt ist. Aber ich danke dir auch, dass deine Liebe herausfordert. Und ich glaube doch, das, was ich heute gesagt habe, dass einige herausgefordert sind. Und ich bitte dich, dass du sie dort abholst und dass du ihnen die Antwort der Liebe schenkst. Ich danke dir für das, was wir erleben dürfen jetzt zur Zeit. Was an Aufbruch geschieht durch die messianischen Juden. Und segne du diese Menschen, die dort in Israel für dich Zeugnis geben, dass du lebst, dass du der Messias bist und dass du für dein Volk Israel gekommen bist und für uns. Ich danke dir für deine Größe, Herr, dass du von Anfang an, vom ersten Gedanken an uns, an deinen Menschen, einen Heilsplan für uns hattest und hast. Und dass du ihn zur Veränderung bringen wirst, Herr. Aber lass uns dabei Werkzeuge sein. Für dich, für deine Nationen, aber auch für Israel, Herr. Hab Dank. Amen.